Deutschlandfunk Kultur Interview.
Das EU-Parlament will heute Vormittag ein ganzes Paket von Gesetzen und Regelungen zu einem neuen Urheberrecht für die Staaten der Union verabschieden. Wie immer geht es darum, so nennt man das ja immer, das Urheberrecht an das digitale Zeitalter anzupassen. Es geht wirklich um ein großes Paket, aber es gibt eine Einzelheit, die da heute auch verbindlich beschlossen werden soll, die besonders viele Leute nachdenklich macht oder sogar aufregt. Thomas Otto berichtet aus Brüssel.
Am umstrittensten sind wohl die sogenannten Upload-Filter. Von Zensurmaschinen und einem Angriff auf die Meinungs- und Kunstfreiheit ist die Rede. Der zuständige Berichterstatter Axel Voss von der CDU erklärt:
Die Plattformen, die urheberrechtliches Material von den Nutzern das hochladen lassen können, müssen dann eben auch gucken, dass sie es hinbekommen, dass Urheberrechtsverletzungen erst gar nicht stattfinden beim Hochladen.
Heißt konkret, sie müssen mit Hilfe automatischer Filter nach solchem Material suchen und im Zweifel die Veröffentlichung verhindern oder entsprechende Lizenzen erwerben. Das sorgt für viel Kritik, vor allem im Netz. Wie sollen solche Filter Satire und Kunst erkennen, für die weniger strenge Regeln beim Urheberrecht gelten? Könnten solche Filter nicht auch missbraucht werden, um Meinungen zu filtern?
Thomas Otto wirft da schon eine der Fragen auf, die wir neben anderen Martin Kretschmer stellen wollen. Er ist Philosoph und Jurist, Professor für Immaterialgüterrecht an der Universität Glasgow und Leiter von CREATE, einem, wenn ich das mal so frei übersetzen darf, Institut für Copyright und neue Geschäftsmodelle. Schönen guten Morgen, Herr Kretschmer.
Guten Morgen.
Wenn wir uns mal gleich mit dieser Frage beschäftigen, könnten diese Upload-Filter tatsächlich auch eine Art Zensurinstrument werden?
Ja, die Abschaffung ist auf jeden Fall eine Weichenstellung mit potenziell weitreichenden Folgen. Bisher ist die Verantwortlichkeit der Online-Dienste so geregelt, dass die Verantwortung für die Inhalte der Nutzer nicht bei den Diensten liegt. Und es gibt keine allgemeine Überwachungspflicht. Unter dem neuen Vorschlag sollen die Anbieter Lizenzen erwerben für die Inhalte, die die Nutzer hochladen. Und wenn der Anbieter das nicht will, dann muss er filtern. Und das klingt natürlich erstmal plausibel, aber es hat weitreichende Folgen. Es hat weitreichende Folgen, wenn man sich überlegt, was für Dienste wir jeden Tag benutzen, ob es soziale Medien sind, Facebook, Instagram, ob es Videoplattformen sind wie YouTube, Software, GitHub, Dropbox, ob es Blogging-Dienste sind, WordPress oder Twitter oder sogar Online-Enzyklopädien wie Wikipedia oder das Streaming von Videospielen. Das sind alles Dienste, die wir uns nicht hätten ausmalen können. Also noch vor 10 Jahren sind viele von diesen, haben sie nicht existiert. Und das Ziel der ursprünglichen Regelung der Haftbarkeit war, Innovationen zuzulassen. Wenn wir jetzt auf Umbauen, auf sozusagen auf ein Filterstrategie, dann sind erstmal diese Dienste, möglicherweise werden die sich gar nicht ergeben. Und zweitens werden viele der Handlungen, die wir als Nutzer jeden Tag vornehmen, schwieriger.
Können wir das mal an einem Beispiel klar machen? Ich habe mir da Folgendes überlegt. Ich meine, es geht, das müssen wir dazu sagen, natürlich bei diesen riesigen Mengen von Uploads, über die wir sprechen. Sie haben ja sehr große Dienste schon erwähnt, natürlich um eine automatisierte Filterfunktion. Da kann ja nicht jetzt in der Schulklasse sitzen und das sich alles angucken. Nehmen wir mal ein Video, wo jemand tatsächlich ganz klar in einem Kinosaal saß und einen Kinofilm mitgefilmt hat. Ich kann mir vorstellen, das kann eine Software relativ sicher erkennen, wird geblockt. Jetzt nehmen wir an, ich sitze bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Public Viewing und mache ein kleines Selfie-Video von meinen Freunden und zufällig ist im Hintergrund noch der Bildschirm mit drauf und man sieht die Fernsehübertragung. Wird die Software das erkennen und mir das erlauben oder blockt die das hinterher dann auch?
Die Piraterie selber ist nicht das Problem. Also wenn mit dem eindeutigen Ziel eine Kopie zu erstellen und sie raufzuladen, die dann direkt im Konflikt mit der Auswertung der Rechteinhaber steht, da bestehen eigentlich wenig Bedenken, dass man diese rausfiltert. Aber es geht eigentlich beim Urheberrecht nicht um kriminelle Inhalte, um Terror, um Kinderpornografie. Es geht um kulturelles Verhalten. Es geht um Zitieren, Kritisieren, Parodie, Kunstfreiheit. Und was diese Plattformen ermöglichen, ist unerwartetes Verhalten von Konsumenten, die der Urheber selber nicht antizipieren konnte. Das heißt, aus der Sicht des Urhebers, wenn er diese Tätigkeiten verhindert, schießt er sich auf eine Art selber in den Fuß. Weil sagen wir zum Beispiel, ein Werbespot aus den 50er Jahren taucht auf oder es taucht eine Archivaufnahme aus der Frühzeit des Grammophons auf. Das ist Material, was bisher nicht gesehen wird, was nicht vorhanden ist und es auf einmal zeigt, ja, da ist was Interessantes, das könnten wir vielleicht wieder auf den Markt nehmen oder das könnten wir in neue Zusammenhänge stellen. Und wenn das sofort also durch einen Filtermechanismus gar nicht mehr auftaucht, wird sozusagen ein Markt geschlossen. Also es ist sozusagen aus der Sicht des Urhebers, der ja ein kultureller Tätigkeit ausübt, ein Problem.
Aber ich frage mich die ganze Zeit, gibt es nicht auch das Grundproblem, über das schon so viel beim sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland geredet wurde, die Frage, ob tatsächlich gegen Urheberrechte verstoßen wurde, auch die Frage, ob es kriminelle Inhalte gibt in irgendeinem Upload, die muss doch eigentlich im Zweifelsfall ein Gericht klären. Das kann doch nicht Facebook oder YouTube oder sonst wer einfach entscheiden.
Ja, also das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir sozusagen wir eine Überwachungskultur an Privatparteien delegieren. Und das wird sozusagen im Nebensatz getan. Also es wird nicht durchdacht, welche Grundrechte hier wirklich ins Spiel kommen. Sie haben völlig recht.
Und könnte es nicht auch dazu führen, dass die ganz Großen in dem Spiel, Facebook, YouTube, relativ wenige andere, dadurch sogar noch mächtiger werden? Sie haben zwar eine ganze Reihe von Anbietern erwähnt, natürlich ist die Liste nicht vollständig, aber der Aufwand ist ja groß, auch automatisiert. Manche Kritiker sagen auch, es wird dazu führen, dass auch ganz andere Anbieter sagen, ich lasse auch als Anbieter meine Uploads von Facebook und Google kontrollieren, weil für mich als kleines Unternehmen der Aufwand viel zu groß wäre.
Ja, Sie haben völlig recht. Die Idee ist, dass die großen Anbieter Lizenzen erwerben. Und wenn wir uns anschauen, wer im Augenblick in der Lage ist, diese Technologie einzusetzen, also Google Content ID steht ganz vorne. Das heißt, Google weiß sehr genau, was auf YouTube zum Beispiel passiert. Und diese Technologie ist also unter hohen Investitionen über viele Jahre entwickelt worden. Wenn ich jetzt ein neuer Dienst bin, der eine neue Idee hat, wir konnten uns das ja bisher nicht vorstellen, was ist der nächste Dienst? Also Videogame Streaming, davon hat vor 5 Jahren niemand geredet, also dass man live jemand zuschauen kann, wie er spielt. Mhm. Da hat man jetzt auf einen neuen Dienst und jetzt kommt eine Verpflichtung, dass er der neue Dienst kontrolliert, was da auf dem Screen abläuft. Das heißt, es wird dann verlangt, dass er eine Technologie hat, der das zuverlässig einfängt. Und das hat natürlich, wie Sie sagen, erhebliche Kosten und es liegt nahe, dass man damit auf Technologie zurückgreift, die schon von internationalen Firmen entwickelt wurde.
Lassen Sie mich zum Schluss vielleicht eine Frage stellen, die fast philosophischer Natur ist. Wir hören ja immer diesen Satz, dass all das der Versuch ist, das Urheberrecht an die digitalen Entwicklungen anzupassen. Ist es nicht in Wirklichkeit einfach ständig der Versuch, die digitalen Entwicklungen an unsere herkömmlichen Vorstellungen vom Urheberrecht anzupassen?
Ja, das ist durch kontrovers. Aus meiner Sicht und aus der empirischen Forschung ist der Begriff des Urheberrechts ja schon also im 19. Jahrhundert verankert. Also was wird denn hier gehoben und was ist der Urgrund, aus dem gehoben wird? Also das ein Verständnis von Schaffens als unter sozialen Bedingungen, als sozialer Prozess liegt da nicht zugrunde. Also es gab immer Themen, Stile, Moden, Harmoniefolgen in der Musik. Wir fangen nie von vorne an. Und das Urheberrecht reguliert eben beides, die Kommunikation und Eigentumsnormen. Und in der digitalen Welt ist es sehr wichtig, dass man sich auf die Kommunikationsnormen fokussiert. Dass man also nicht als das Nein als den Hauptansatz wählt, sondern als die Ermöglichung von Kommunikation, die dann so strukturiert werden muss, dass Anbieter und Schöpfer davon leben können. Aber empirisch ist die Kultur nicht in der Krise. Also die Angebote sind höher als je waren. Künstler schaffen, die Kulturindustrie investiert. Wir stehen nicht vor dem Abgrund.
Da wären wir jetzt bei der Frage, wer sich da wirklich bedroht fühlt und warum. Aber ich glaube, darüber reden wir dann beim nächsten Mal gerne mal wieder. Herzlichen Dank für heute an Martin Kretschmer, Experte für digitale Urheberrechte und unter anderem Professor für Immaterialgüterrecht an der Universität Glasgow. Danke fürs Gespräch und einen schönen Tag noch, Herr Kretschmer.
Vielen Dank.